Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von meinem Sohn Pfarrer Samuel Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute. Wir lesen heute Psalm 54. Psalm 54, die Verse 1 bis 9. Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Als die Männer von Ziph kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott steht mir bei. Der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen, Herr, preisen, dass er so tröstlich ist. Denn du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Amen. Mein Lieben, unser heutiger Text ist in verschiedene Abschnitte gegliedert. Zum ersten wird uns gezeigt, in welcher Situation und mit welcher Absicht dieser Psalm gesungen, gebetet wurde. Als zweites sehen wir, was das Anliegen ist von David, dem Psalmisten. Und als drittes ein Blick in die Zukunft, nämlich was sind die Konsequenzen von dem Gebet. Wie soll es weitergehen? Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Als die Männer von Ziph kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Dieser Psalm hat einen ganz bestimmten Zweck. Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Es ist eine Unterweisung. Es ist ein Psalm, den David zum Herrn betete, in einer Situation des Lebens, die äußerst schwierig war, mit der er aber als Zeugnis auch den anderen zeigen wollte, wie der Herr, der große Retter, der große Helfer in jeder Not ist. Es war ein Psalm, der an den Herrn gerichtet war, als Gebet vorzusingen, aber gleichzeitig ein Psalm, der eine Außenwirkung hatte, der nicht nur für ihn und als persönliches Gebet zum Herrn gemeint war, sondern ein Psalm, den man auch hören konnte und der für seine Umgebung hörbar und erfahrbar sein sollte. David in jener Situation war nicht alleine, sondern war mit Leuten umgeben. Wir kommen gerade darauf zurück. Und er war sich bewusst in jener Situation, so wie er reagiert, so wie er sich verhält, das hat eine Wirkung. Und ihm war ein Anliegen, dass die Leute damals und auch die Leute, die später davon hören werden, angeleitet, unterwiesen sind, wie umzugehen ist, wie ein Mensch in großer Trübsal und Not sich dem Herrn zuwenden, zu ihm schreien kann und auch die Hilfe, die Kraft, den Trost und die Stärkung vom Herrn erleben kann. Eine Unterweisung, also ein Psalm mit Außenwirkung. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Alles, was wir tun, so wie wir uns verhalten, so wie wir reden und handeln, hat eine Außenwirkung. Ist nicht einfach nur etwas zwischen Gott und uns, sondern zeigt sich auch in unserer Umgebung. Und wir wollen uns fragen, was für eine Außenwirkung, was für eine Wirkung auf unsere Umgebung haben wir? Haben wir die Wirkung, die David hier hatte im Psalm, der stärkte, der nicht verschwieg, dass er in großer Not war, dass er in großer Anfechtung und Schwierigkeit war, aber gleichzeitig zum Herrn schrie, sich an den Herrn wandte und für die Zukunft sich gerüstet wusste durch den Herrn? Ist das unsere Außenwirkung? Oder ist unsere Außenwirkung, dass wir unzufrieden sind, dass wir vielleicht ungläubig sind, nicht vertrauen, vorwurfsvoll sind? Eine Unterweisung Davids. Wie wirken wir in unserer engsten Umgebung heute, aber auch für die Zukunft? Wie wirken wir? Was sind wir für ein Zeugnis? Sind wir ein offener Brief Christi? Sind wir Botschafter an Christi Stadt? Bringen wir die Botschaft des Friedens als Botschafter des Friedens vielen Menschen? Oder sind wir unzufrieden, in uns gekehrt, lassen uns von der Bosheit, von der Ungerechtigkeit, von den Schwierigkeiten überwältigen oder bezeugen den Sieg Jesu Christi? Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Es ist eine Unterweisung mit dem vollen Programm. Saitenspiel und Vorsingen. Das war ein Lied, ein Gedicht, ein Lied zur Ehre Gottes als Zeugnis für seine Mitmenschen beim Saitenspiel. Es heißt hier nicht, dass dieses Lied erst Jahre später gedichtet wurde, sondern es heißt, wann er das Gedicht gemacht hatte, wann er hier dem Herrn gespielt und gesungen hat. Nämlich, als die Männer von Sif kamen. Das war nicht einfach im Nachhinein, wo er beim Saitenspiel hier vorsang, sondern schon in der Situation. Ein wichtiger Punkt auch für uns, dass wir uns vom Herrn so erfüllen, so stärken, so trösten lassen, dass wir schon in der Schwierigkeit selber den Herrn preisen und anbeten. Natürlich, auch wenn wir die Errettung, wenn wir den Sieg erlebt haben, dann erst recht. Aber schon jetzt beim Inanspruchnehmen des Sieges Jesu Christi, beim Inanspruchnehmen der Tatsache, dass Jesus Christus über allem steht, schon jetzt können und sollen wir dem Herrn singen, beim Saitenspiel. Können und sollen wir dem Herrn danken und an ihm und seinem Sieg freuen. David hätte sagen können, also jetzt noch die Harfe zu nehmen und beim Saitenspiel zu singen, das ist zu viel. Beten, okay, das geht gerade, aber nicht beim Saitenspiel. Für ihn war klar, sein Leben war dem Herrn geweiht. Für ihn war klar, die Not ist groß. Aber der Retter ist größer. Denn du errettest mich aus aller meiner Not. So bezeugte er im letzten Vers. Und weil er das in Anspruch nahm, weil er davon nicht nur überzeugt war, sondern das erfahren hatte, schon vielfach, und daran festhielt, konnte er mitten in der Not beim Saitenspiel den Herrn loben. Musik.
wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort enthält. Jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort enthält. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen.
David konnte mitten in der Not beim Saitenspiel den Herrn loben. Und wann tat er das? Als die Männer von Ziph kamen und zu Saul sprachen: David hält sich bei uns verborgen. Wir wollen kurz den Text lesen, um den es hier geht, was die Situation war. Wir lesen dazu 1. Samuel Kapitel 23. 1. Samuel 23, wir lesen ab Vers 14. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten. Und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit. Aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste Ziph in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Sauls, meines Vaters, Hand wird dich nicht erreichen, und du wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Aber die Ziphiter zogen zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen: David hält sich bei uns verborgen auf den Bergfesten in Horesha in Gibea Hachila, das südlich liegt von Jeschimon. Ist's nun, König, deines Herzens Verlangen, hinabzukommen, so komm, wir wollen ihn in des Königs Hände übergeben. Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. So geht nun und gebt weiter Acht, dass ihr wisst und seht, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Beobachtet und erkundet jeden versteckten Ort, wo er sich verkriecht, und kommt wieder zu mir, wenn ihr's gewiss seid, so will ich mit euch ziehen. Ist er im Lande, so will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Da machten sie sich auf und gingen vor Saul her nach Ziph. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon in der Steppe südlich von Jeschimon. Als nun Saul hinzog mit seinen Männern, David zu suchen, wurde es David angesagt. Und er ging zu den Felsen hinab, der in der Wüste Maon ist. Als das Saul hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite eines Berges, David mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. David aber eilte, Saul zu entgehen, während Saul samt seinen Männern David und seine Männer umstellte, um sie zu fangen. Aber es kam ein Bote zu Saul und sprach, komm eilend, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da ließ Saul davon ab, David nachzujagen und zog hin den Philister entgegen. Daher nannte man den Ort Selah Machlekot. Bis hierher. Hier wird uns genauer gesagt, in welche Situation hinein David diesen Psalm 54 gedichtet hatte. David hatte beides erlebt. Großen Segen, große Stärkung, die Gegenwart Gottes, die Hilfe des Herrn zum einen, zum anderen Verrat, Unterstellungen, üble Nachrede und in den Rücken fallen zum anderen. David musste sich vor Saul verstecken. Saul, der ihm nach dem Leben trachtete, Saul, der nicht wollte, dass David, der Gesalbte, seinen Thron besteigen wird und deshalb alles daran setzte, David umzubringen. David war in der Wüste Ziph. Und er hatte erlebt, wie Gott bei ihm war. Zum einen, schon im ersten Vers von 1. Samuel 23, Vers 14, sehen wir beides. Und Saul suchte ihn die ganze Zeit. David hatte also keine Ruhe, keinen Moment, wo er mal aufatmen konnte und denken, jetzt habe ich Ruhe, jetzt ist es einigermaßen sicher. Er war ständig gefordert, er war ständig unter Spannung, er war ständig angegriffen, er musste ständig wachsam sein. Die ganze Zeit war er in Bedrängnis durch Saul. Zum anderen, aber Gott gab ihm nicht in seine Hände. Er erlebte zum einen die ganze Zeit den Druck von Saul, zum anderen erlebte er aber auch die ganze Zeit, dass Gott ihn nicht in die Hände Sauls gab. Er erlebte, wie Gott bei ihm war, wie Gott ihm half. Saul hatte ein klares Ziel. Er trachtete dem David nach dem Leben. Da geschah etwas Besonderes, nämlich Jonathan, der Sohn von Saul und eigentlich der von der Erbfolge her berechtigte nächste König, Jonathan machte sich auf zu David, fand ihn und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Jonathan hatte das eine Ziel, als er zu David ging, zu seinem Freund, nämlich ihn zu stärken im Vertrauen auf Gott. Er hatte das Ziel, ihm die Furcht zu nehmen, ihm zuzurufen, fürchte dich nicht. Und das dritte Ziel, ihn auf die Verheißungen Gottes neu auszurichten. Dass David vor Augen hatte, was das Wort des Herrn sagt und wie sich dieses Wort auch erfüllen wird. Du wirst König werden über Israel. Und mein Vater weiß das sehr wohl. Und ich werde der Zweite nach dir sein. Jonathan war bereit, sich selber zurückzustellen, damit David gestärkt wird. Nicht nur das. Er war nicht nur bereit, sich selber zurückzustellen, damit David gestärkt wird und der Wille Gottes geschieht, sondern er war bereit, auch ganz aktiv sich dafür einzusetzen, dass David gestärkt wird. Also er trat nicht nur einen Schritt zurück, sondern ging auf David zu und hatte das Ziel, ihn zu stärken. Von David und Jonathan heißt es, wird uns berichtet, dass sie eine besondere Liebe verbunden hat, dass sie beste Freunde waren. Und diese tiefe Freundschaft auf den Herrn gegründet, diese große Liebe, bedeutete für Jonathan, dass er sich zum einen ganz dem Herrn und seinem Wort unterstellte, nicht eigene Interessen suchte, nicht eigene Ziele verfolgte, nicht selber groß rauskommen wollte und der nächste König werden, sondern er unterstellte sich dem Herrn und seinem Willen und seinem Wort. Und diese Liebe bedeutete auch, dass er ganz aktiv auf David zuging und ihn stärken wollte. Er stärkte sein Vertrauen auf Gott. Er stärkte ihn dahingehend, dass er ihn auf den Herrn ausrichtete. David hatte diese Stärkung nötig. David zeigte sich nicht, das sehen wir auch in unserem Psalm, als der, der über alle Zweifel erhaben ist, den nichts erschüttern kann, der keine Angst hat, der der starke Glaubensheld ist, der jetzt einfach vorwärts geht. David hatte Angst. David kannte Furcht. David kannte Schwachheit. Auch Schwachheit im Vertrauen. Denn wenn er auf die Situation achtete und ständig, immer und immer wieder so unter Druck von Saul stand, das machte ihn niedergeschlagen, das machte ihn müde, das machte ihn hoffnungslos. Und da kam Jonathan, sein Freund. Jonathan, der mit David diese tiefe Liebesverbindung hatte und sagte, fürchte dich nicht. Er richtete den Blick neu auf den Herrn aus und forderte ihn auf Gottes Wort zu bauen, dem Herrn zu vertrauen. Er sagte gleichzeitig auch, ich werde der Zweite sein und mein Vater weiß das auch, dass du der König sein wirst. Dadurch, dass er seinen eigenen Glauben bezeugte, stärkte er auch David. Er sagt in diesem Moment nicht dem David, ja schau, ich habe ja auch so meine Zweifel und ja, ich verstehe dich, dass du Angst hast. Sondern er zeigte ihm, halt fest an Gottes Wort und ich weiß und ich bin gewiss, ich werde der Zweite sein und du wirst König sein. Was sind wir für Freunde? Was sind wir für Freunde unseren Brüdern und unseren Schwestern gegenüber? Sind wir Menschen, die zum einen wie Jonathan die Not von David erkannte, die Not unserer Mitmenschen erkennen, die bereit sind, auch uns einzusetzen, einen Schritt auf sie zuzugehen, sie aufzusuchen, wie Jonathan hier David aufsuchte, mit dem Ziel, ihr Vertrauen auf Gott in dieser schwierigen Zeit zu stärken. Nicht mit dem Ziel, sie zu bemitleiden und sagen, ja, es ist eine schwierige Situation, ja, ich weiß ja, und oh, ich habe auch schon sehr viel Schwieriges erlebt, sondern mit dem Ziel zu zeigen, schau, das sagt Gottes Wort, daran halte ich fest und habe es erlebt und bin gewiss, und du wirst auch erleben, dass du dich nicht fürchten brauchst. Vertraue dem Herrn, setz dein Vertrauen auf Gott. Was für Freunde sind wir? Was ist unsere Wirkung? Tun wir einen Jonathan-Dienst an unseren Mitmenschen? Ein Jonathan-Dienst, der getrieben von der Liebe nicht kritisiert, sondern auf unseren Mitmenschen in Not, in Zweifel, in Schwachheit, in Angst zugeht, mit dem Ziel, ihn, sie zu stärken, im Herrn, in seinem Wort, ihr Vertrauen zu festigen auf den Herrn.
Ist der Freunde gar viel, doch kaum jemand wirklich ein Freund für dich ist. Ein treuer Jonathan ist geschenkt von Gott, der dich zu allen Zeiten nicht lässt im Stich. Danke, Herr, dass du solche Freunde schenkst. Freunde nicht aus dieser Welt. Freunde, die für uns beten, uns verstehen, die auch in schweren Zeiten nicht von uns gehen. Wie tröstet es doch in einsamer Stund, wenn mutlos du bist und dir scheint kein Licht, dann eine Hand auf die Schulter sich legt und leise sagt jemand, ich bete für dich. Danke, Herr, dass du solche Freunde schenkst, Freunde nicht aus dieser Welt, Freunde, die für uns bieten, uns verstehen, die auch in schweren Zeiten nicht von uns gehen. Beste Freund, doch ist auch fehlerhaft, nur der nicht, der dein größter Freund sein will. Jesus heißt er, der für uns alles starb, bei ihm findst du Zuflucht, das Herz wird dort still. Diesen Freund in wünsche ich jedem gern, der einen niemals verlässt. Dieser Freund, er bleibt, wenn auch alle anderen gehen, seine treue Ewigkeit bleibt bestehen. Diesen Freund, den wünsche ich jedem gern, der einen niemals verlässt. Dieser Freund, er bleibt, wenn auch alle anderen gehen, seine treue Ewigkeit bleibt bestehen.
David wurde reich gesegnet. Das war die eine Seite. Und es ist wichtig, dass wir dies verstehen und weiter betrachten, damit wir Psalm 54 in seiner Tiefe überhaupt erfassen können. Das war die eine schöne Seite. Die andere Seite war das, was er von den Leuten von Ziph erlebte. Die fielen ihm in den Rücken. Er hat ihnen nichts zuleide getan. Auch die Leute von Ziph wussten, dass David gesalbt war. Und Gott gesalbt, das war bekannt. Aber sie fielen ihm in den Rücken, sie verrieten ihn. Sowohl die Leute von Ziph wie Saul, als auch David und seine Männer, sie gehörten alle zum Volk Gottes. Sie waren alle Leute des Bundes. Das heißt, die Leute von Ziph, das waren nicht Philister, das waren nicht Heiden, das waren nicht Leute, die überhaupt nichts mit Gott und seinem Wort zu tun hatten. Sondern es waren Leute, die scheinbar auch Menschen des Bundes waren, gläubig waren. Und sie handelten so. Und Saul, getrieben von eigener Macht, vom Wunsch, König zu bleiben, getrieben von seinem Ego, er brachte sogar fromme Aussagen und fromme Worte mit ins Spiel. Als die Leute von Sif kamen und David verrieten, sagte er: Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. Saul, super fromm, gibt sogar schöne Worte zum Besten und spricht ihnen den Segen Gottes sogar zu, dass ihr euch meiner erbarmt habt. Wir sehen hier diesen großen Gegensatz. Der wahre Segen Gottes auf David, die wahre Liebe Gottes, die durch Jonathan dem David zuteil wurde, den Weg Davids, der durch Schwierigkeiten ging, der durch Angriffe ging, die ganze Zeit trachtete Saul ihm nach dem Leben, wo er aber immer wieder in äußerster Not und in ausweglosen Situationen erlebte, wie Gott eingriff, wie Gott half. Und zum anderen Saul, der sich auf seine Erfahrung stützte, der sich auf seinen Status stützte als amtierender König, der fromme Worte machte, aber dem es eigentlich nur um sich selber ging, der nur seine eigenen Interessen verfolgen wollte. Es muss uns nicht erstaunen, wenn auch in der heutigen Zeit Menschen, die sich gläubig nennen, hinterhältig handeln. Menschen, die sich gläubig nennen, mit List, mit Betrug sich verhalten, andere in den Rücken fahren oder nur eigene Vorteile und eigene Macht suchen. Das gab es früher auch schon. Das muss uns nicht erstaunen. Es ist schwierig, es ist besonders schmerzlich, weil diese Leute sich Christen nennen. Ebenso wie Saul und die Leute von Sif sich auch zum Volk Gottes zugehörig wussten und nannten. Aber sie waren nicht mit Gott in Ordnung. Es ist entscheidend und wichtig, nicht nur wie wir uns nennen, sondern vielmehr, ob wirklich unser Leben von der Liebe Jesu Christi, vom Heiligen Geist erfüllt ist. Es genügt nicht, einfach schöne Worte zu machen, sondern es ist wichtig, dass wir authentisch leben, in dem Sinn, dass wirklich die Liebe Jesu Christi unser Herz erfüllt und nicht eigene Interessen, eigene Vorteile, der Gedanke an uns und uns selber unser Leben prägt. Saul heckte mit den Siphiten zusammen einen Plan aus. Er wollte sie als sozusagen Wächter aufstellen, dass wenn David sich irgendwo regte, dass sie ihm das meldeten, damit er genau wusste, wo David war, und dass sie ihn festhielten. Und die Siphiter boten ihm das auch an. Wir sehen hier, wie sich ein Komplott zusammenschmiedete. Ein Komplott von Saul und seinen Männern zusammen mit den Siphitern gegen David. Und in jene Situation hinein kommt unser Psalm 54.
Oh,
Der Druck hätte größer nicht sein können. Wir wollen jetzt schon das Ende anschauen, jetzt wo wir beim Text von 1. Samuel 23 sind. Nämlich, auf wunderbare Weise wurde David errettet. Der Druck war extrem hoch. Menschlich gesehen gab es keinen Ausweg, keinen drinnen. Was passierte? David mit seinen Männern zog auf der einen Seite des Berges durch, Saul mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. Und als Saul kurz davor war, David zu fangen und zu fassen, da bekam er die Nachricht, dass die Philister eingefallen sind. Und das führte dazu, dass er sofort abziehen musste. Spannender hätte es nicht sein können. Mehr Spannung hätte da nicht mehr aufgebaut werden können. Auswegsloser hätte die Situation auch nicht mehr sein können. Aber im letzten Moment, dort wo die Not am größten war, hat der Herr eingegriffen. Ich bin überzeugt, David hatte gerade in diesen Tagen häufig an das gedacht, was Jonathan ihm gesagt hatte. Fürchte dich nicht. Das braucht er. Das hatte er nötig. Ich bin überzeugt, David hatte daran gedacht, wie Jonathan sein Vertrauen auf Gott gestärkt hatte. Denn das hatte er nötig. Die äußere Situation war so schwierig wie nur möglich. Aber Gott griff ein. Und Gott griff ein im richtigen Augenblick. Nicht zu früh. David konnte sich auf nichts anderes verlassen als auf den Herrn. Aber der Herr griff auch nicht zu spät ein. Nachher in Kapitel 24 kommt die Geschichte, wie David den Saul verschont in der Höhle von En-Gedi. Und wir sehen, wie der Herr nicht nur David vor Saul beschützt, sondern sogar seine Kraft und seinen Segen dem David gibt, dahingehend, dass er auch ein äußeres Zeichen bekommt dafür, Gott ist mit mir und Gott schenkt mir den Sieg. Gott bringt alles wohl hinaus zu seiner Zeit. Psalm 54, den wir miteinander lesen und miteinander betrachten, fällt nun in diese Zeit, als die Leute von Ziph den David verraten hatten. Als die Männer von Ziph kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Nachher kommt dann die Geschichte, dass David noch mehr unter Druck kam, eben dadurch, dass die Ziphiter im Auftrag von Saul David beschatten sollten, schauen, dass David nicht abhaut. Und nachher kommt die Geschichte, die wir auch gelesen haben, dass Saul auf der einen Seite des Berges und David auf der anderen Seite des Berges durchzog. Also, wir sehen, nach diesem Psalm, als David diesen Psalm gebetet hatte, war nicht schwupps jedes Problem vorbei, sondern die Probleme wurden noch größer. Die Schwierigkeiten wurden noch heftiger. Der Druck nahm noch mehr zu. Wir meinen manchmal, wenn wir zum Herrn beten, wenn wir den Herrn anrufen, Fürbitte tun, dann sollte sich die Schwierigkeit gerade lösen. Das Gegenteil kann der Fall sein. Die Schwierigkeit kann sogar noch zunehmen. Das finden wir in verschiedenen Lebensbereichen auch, dieses Prinzip. Es gibt zum Beispiel gewisse gesundheitliche Schwierigkeiten, gewisse Krankheiten. Da werden Medikamente abgegeben und die Medikamente wirken nicht sofort so, dass es sofort besser wird, sondern es kann sogar erstmals zu einer Verschlechterung führen, dass es einen Moment schlechter geht, bis dann die volle Wirkung sich entfaltet. Genauso kann es auch in unserem Leben sein. Es kann sein, dass wir Fürbitte tun. Es kann sein, dass wir uns dem Herrn ganz hinwenden und Vertrauen auf Gott setzen, uns nicht fürchten, beten und dann die Schwierigkeit noch mehr zunimmt, der Druck noch größer wird. Und das sind dann genau die Momente, wo man sich fragt, ja, jetzt habe ich doch gebetet, jetzt habe ich doch mein Leben dem Herrn ganz hingelegt, jetzt habe ich doch vertraut. Warum jetzt noch schwieriger? Warum jetzt noch mehr Druck? Warum noch mehr Nöte? Ganz einfach. Der Herr möchte seinen Sieg in großartiger Weise in unserem Leben offenbaren und möchte uns mehr und mehr dazu führen, dass wir erkennen, keine andere Möglichkeit, keinen anderen Ausweg gibt es, als nur dem Herrn zu vertrauen. David musste zwar wegziehen, musste dort beim Berg vorbeiziehen. Das musste er tun. Er musste auch entscheiden, auf welche Seite er durchgeht. Aber über all dem hielt Gott seine Hand. Über all dem erkannte er, wie der Herr führt, wie der Herr hilft, wie er seinen Diener nicht im Stich lässt, wie auf sein Wort Verlass ist. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. David bittet den Herrn, hilf mir, schaffe mir Recht, erhöre mein Gebet. Er bittet den Herrn aus ganzem Herzen, dass er eingreifen möge, dass er sein Gebet hören möge, dass er ihm helfen möge. Gott wusste um die ausweglose Situation von David. Gott wusste, wie niedergeschlagen David war. Und David konnte diese ganze Last dem Herrn hinlegen und bat ihn einfach Hilfe. Zwei Dinge fallen hier auf. Zum einen, David betet hier nicht, warum, Gott, lässt du das zu? Warum lässt du zu, dass Saul mich die ganze Zeit verfolgt? Wir haben Psalmen, die durchaus mit so einer Warum-Frage starten. Wir haben Psalmen, wo David selber durchaus auch sagt, ja, warum, Herr, warum? Warum können sich die Gottlosen so über mich freuen? Warum lässt du das zu? Warum können falsche Brüder mich so sehr verklagen? Das gibt es auch. Aber hier sehen wir, ist David schon einen Schritt weiter. Er sagt nicht, warum, sondern bittet den Herrn, hilf mir. Wenn wir Warums in unserem Leben haben, dann ist es wichtig, dass wir als erstes diese Warum dem Herrn hinlegen und bringen. Dass wir zuerst dieses Nicht-Verstehen-Können, diese offenen Fragen dem Herrn sagen. Und wie schön ist es, das dürfen wir auch. Der Herr sagt nicht, oh, das hätte ich aber von dir nicht erwartet, dass du da einen Warum hast. Sondern der Herr hört zu. Wir dürfen ihm, das zeigen uns die Psalmen sehr deutlich auch, wir dürfen ihm jede Not bringen. Damit wir dann zum zweiten Punkt kommen, nämlich wirklich sagen können, hilf mir, Herr. Erhöre mein Gebet. Schaffe mir Recht. Und da ist der zweite Punkt. Dieses Bitten, mit diesem Bitten zeigt David, nicht er hat es in Händen und er hat es im Griff, sondern er braucht Hilfe. Hilf mir, Gott. Er wendet sich an den einzigen richtigen Ort. Er wendet sich dem Herrn zu. Und er zeigt, ich brauche Hilfe. Ich komme selber nicht weiter. Er zeigt, ich kann diese Situation nicht mehr handhaben. Wir haben gesehen, die Situation war menschlich gesprochen ausweglos. Und deshalb betete David, Herr, hilf mir. Hilf mir, Gott. Er wandte sich an den einzig richtigen Ort, nämlich zum Herrn. Und er zeigte durch sein Gebet, ich kann selber nicht mehr. Ich sehe keinen Ausweg. Ich sehe keine Lösung. Hilf du mir. Der dritte Punkt, der auch folgt, er gibt eine Begründung ab, warum Gott ihm helfen soll. Hilf mir Gott, denn ich habe so fest geglaubt. Hilf mir Gott, weil ich dir nun jahrelang gedient habe. Hilf mir Gott, weil ich dir vertraue. Es heißt hier, hilf mir Gott durch deinen Namen. Schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. David stützt sich bei seinem Gebet nicht auf seine Leistungen, nicht auf seinen Glauben, nicht auf seine Erfahrung, nicht auf seinen Dienst, sondern er stützt sich auf den Herrn und seinen Namen. Er stützt sich auf den Herrn und seine Kraft. Solange wir uns auf unsere Leistungen, auf unsere Erfahrungen, auf unseren Glauben stützen, machen wir die Hilfe vom Herrn an uns fest und von uns abhängig. Und da kann sehr schnell dann auch die Frage kommen, ja, genügt mein Glaube? Genügt mein Glaube, dass der Herr mir helfen kann? Genügen meine Werke? Genügt mein Dienst, dass der Herr helfen kann? Der Herr soll hier dem David nicht helfen, weil David so ein guter Hirtenjunge war und weil er so bereitwillig sich zum König salben ließ und jetzt für den Herrn sich einsetzen wollte. David bat nicht um das Eingreifen Gottes, weil er bereit war, so viel Unrecht zu erleiden, weil er bereit war, so treu dem Herrn nachzufolgen. Gott sollte nicht eingreifen, weil David es doch gut meinte und weil David so sehr vertraute und glaubte, sondern der Herr soll eingreifen durch deinen Namen und durch deine Kraft. Um seines Namens willen und durch seinen Namen sollte der Herr eingreifen. Der Grund, warum Gott eingreifen sollte, war sein Name, war seine Kraft. Und der Grund und die Art und Weise, wie Gott eingreifen soll, war sein Name und seine Kraft. Neutestamentlich gesprochen bedeutet das, der Grund, warum Gott in unserem Leben eingreifen soll, ist nicht unser Glaube, ist nicht unser Vertrauen, sind nicht unsere Leistungen, ist nicht all unsere Erfahrung, die wir haben, ist nicht unsere Treue, ist nicht unser nahe beim Herrn sein, wie wir uns doch immer bemüht haben, sondern der Grund, dass der Herr eingreifen soll, ist er selber. Ist das, was er getan hat, ist seine Liebe zu uns. Wenn wir Gottes Eingreifen von uns und unserer Leistung abhängig machen, dann verzweifeln wir zu Recht, weil wir nicht wissen, ob unsere Leistung dafür reicht. Beurteilt Gott unseren Glauben und unsere Treue gleich, wie wir es tun? Oder findet Gott vielleicht, ja, du hast schon versucht, immer zu vertrauen, aber da und da und da hast du nicht vertraut. Da und da und da warst du nicht wirklich treu in der Nachfolge. Wenn wir das Eingreifen Gottes von unserer Einstellung und unserem Handeln abhängig machen, dann führt das zu Zweifeln. Wenn wir das Eingreifen Gottes aber von ihm und seinem Liebe zu uns, seiner Gnade zu uns abhängig sehen, dann wissen wir, was auch immer geschieht, der Herr ist da. Wir wissen, nichts und niemand kann uns von seiner Liebe scheiden. Wir wissen, nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Der Name, der über alle Namen steht, ist Grund und Gewähr dafür, dass der Herr uns errettet. Und er errettet uns durch seinen Namen, durch das, was er für uns getan hat, durch seine Liebe, die er uns erwiesen hat. Die Kraft von Golgatha, die Kraft des Wortes vom Kreuz, mit der er uns geliebt hat, mit der er einen vollkommenen Sieg am Kreuz vollbracht hat, diese Kraft, mit der er den Feind, Sünde, Tod und Teufel endgültig besiegt hat, diese Kraft ist der Grund, dass er uns heraushelfen kann. Diese Kraft ist der Grund und das Mittel, wie er uns heraushelfen kann. Das hat zwei Konsequenzen. Zum einen, wenn wir die Errettung Gottes an ihm, an seinem Namen, an seiner Kraft, an seinem Sieg festmachen, dann haben wir die Gewissheit, um seines Namens willen errettet er uns. Weil er uns liebt, führt er uns zum Ziel und hilft er uns auch durch diese schwierige Situation. Und zum Zweiten wissen wir, er kann das. Er hat einen vollkommenen Sieg am Kreuz vollbracht. Er hat Mittel und Wege genug. Er, der König aller Könige und Herr aller Herren, er, der Schöpfer Himmels und der Erde, hat alle Möglichkeiten, auch aus dieser Situation zu retten. Bei David bedeutete das, er hat die Entscheidung von Saul gelenkt, auf der einen Seite des Berges durchzuziehen und David auf der anderen. Und er hat die Herzen der Philister gelenkt, dass sie in diesen Tagen einen großen Angriff starten. Gott hat alles im Griff und er kann.
Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht. Siehe, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht, nein, niemals allein, nein, niemals allein, so hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein, nein, niemals allein, nein, niemals allein, so hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Lilien mögen welken, Rosenduft verwehen, Sonne sich verdunkeln, dennoch bleibt es stehen. Jesus, meine Wonne, er, mein Sonnenschein, wird mich nie verlassen, er lässt mich nimmer allein.
Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Wer waren diese Stolze und diese Gewalttäter, die ihm nach dem Leben trachteten? Es waren Saul und seine Männer. Es waren die Leute von Sif. Sie waren stolz. Sie waren Gewalttäter. Sie trachteten ihm nach dem Leben. David hatte Respekt vor Saul als der Gesalbte Gottes. David hatte Respekt und wagte nicht, Menschen einfach so anzutasten. Aber er beschönigte auch nichts. Er sagte nicht, ja, die gehören auch zum Volk des Bundes. Sondern er zeigte ganz klar, es sind Stolze, es sind Gewalttäter, sie haben Gott nicht vor Augen, obwohl sie das so sagten. Die Leute, die ihm nach dem Leben trachteten, Saul und seine Männer, die Leute von Sif, waren Gewalttäter, waren Stolze, hatten Gott nicht vor Augen, obwohl sie sich so nannten. Wir dürfen da auch Klarheit haben und auch in dieser Klarheit reden. Wenn Menschen, auch wenn sie sich Christen nennen, nur die eigenen Interessen suchen, nur eigene Vorteile suchen, es ihnen um Macht geht und Anspruch, in ihrem Stolz versuchen, sich selber zu behaupten und zu verwirklichen und nicht zurückscheuen, auch vor ganz perfiden Methoden und Mitteln, wie hier Saul, gewalttätig, dann dürfen wir das auch sagen. Dann dürfen wir auch sagen, das sind Stolze, das sind Gewalttäter, die haben Gott nicht vor Augen. Die sind nicht mit Gott in Ordnung. David ließ sich nicht weiter damit ein. Aber dennoch zeigte er klar auch seiner Umgebung, auch wenn sich die zum Volk Gottes gehörig nennen, sie haben Gott nicht vor Augen. Auch wenn Menschen sich Christen nennen, wo Stolz, wo Gewalttat, wo solches hintenherum und solche Intrigen und solcher Machtanspruch vorhanden sind, die haben Gott nicht vor Augen. Das darf auch gesagt werden. David war hier klar. Und siehe, Gott steht mir bei. Der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. Er hat gesagt, sie haben Gott nicht vor Augen. Und er hat nun im nächsten Teil die Gewissheit, er wird die Bosheit vergelten. Gott wird die Bosheit seinen Feinden gegenüber vergelten. Und er bittet sogar, vertilge sie um deiner Treue willen. Ja, ist das jetzt so liebevoll? Wenn er bittet, vertilge sie um deiner Treue willen? Ist das vereinbar mit dem Neuen Testament, wo Jesus sagt, liebet eure Feinde? Wir wollen hier einen ganz wichtigen Aspekt beleuchten. Nämlich, er überlässt das Gericht dem Herrn. Und die Instanz, die richten und vertilgen soll, ist Gott in seiner Treue. Was will das bedeuten? David war nicht von Hass erfüllt. David wollte nicht seine Feinde einfach zur Strecke bringen. Er wusste aber genau, Leute, die Gott nicht vor Augen haben, kommen unter das Gericht. Er wusste genau, wo Unrecht herrscht, wo Ungerechtigkeit und Bosheit regieren, da kommt das Gericht Gottes über die Menschen. Er sagt also nichts weiter als das, was hier Gottes Wort auch sagt. Nämlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und gleichzeitig aber, mitten in dieser äußerst schwierigen Situation, mitten in dieser extrem großen Bedrängnis, beginnt er nicht zu sagen, und mach sie fertig, und mach sie kalt, und diese bösen Leute, und braucht noch viele Kraftausdrücke, und beschimpft sie. Nein. Sondern er übergibt diese Menschen dem Herrn und seinem Gericht. Vertilge sie um deiner Treue willen. Das war die Möglichkeit, dass David auch innerlich loslassen konnte. Noch keine Bosheit oder nichts Nachtragendes selber spürte. Sondern wirklich einfach ganz das dem Herrn hinlegen konnte. Wissen, Gott schafft Recht. Er richtet zu seiner Zeit und er richtet nach seiner Treue. Er steht zu seinem Wort und hält sein Wort auch diesbezüglich. Dieses ist also vielmehr ein Ausdruck davon, dass David eben nicht nachtragend war, eben nicht selber versuchen wollte, wie kann ich denen eines auswischen, sondern er wusste, der Herr ist gerecht und seine Gerechtigkeit wird sich offenbaren. Und er legte das dem Herrn hin.
Jesus ist Sieger, mit goldenen Lettern schreibt dies als Motto über den Tag. Jesus ist Sieger, in Trübsal und Wetter, in allem Dunkel, das kommen mag. Ob uns wohl grauet in sternlosen Nächten, ob auch die Hölle noch wütet und schnaubt, Jesus ist Sieger in allen Gefechten. Ja, Jesus siegt, drum erhebe dein Haupt.
Gott steht mir bei. Der nächste Punkt, David hatte die Gewissheit, Gott steht mir bei. Der Herr erhält mein Leben. Er hatte erlebt, dass der Herr ihn durchgetragen hatte, dass der Herr ihm geholfen hatte. Das hatte er schon erlebt. Aber gleichzeitig in der jetzigen Situation war die Bedrängnis sehr groß und sie wurde noch größer. Dennoch wusste er, Gott steht mir bei. Und es ist hier nicht eine Bitte, Herr, steh mir bei, sondern es ist die Aussage, siehe, Gott steht mir bei. Es ist die Aussage, der Herr erhält mein Leben. Er wusste sich unter der Leitung Gottes, unter dem Schutz Gottes, er wusste, dass Gott ihm sein Leben erhält. Und er wusste, was auch immer die Zukunft bringt, der Herr wird fertig damit. Der Herr wird auch mit der Bosheit seiner Feinde fertig. Der Herr hat alles im Griff. Wir sehen hier David, der fest gegründet ist in diesem Wort, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. Das ist es, was Jesus Christus auch uns schenken will, in jeder Situation, dass wir wissen, er erhält unser Leben, er steht uns bei, er ist uns nahe. Warum? Wegen seinem Namen. Wegen seiner Kraft, weil er seine Liebe, weil er seinen Sieg am Kreuz offenbart hat. Darum können wir sicher sein, dass er uns beisteht, dass er uns hilft, dass er unser Leben erhält. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen, Herr, preisen, dass er so tröstlich ist. Denn du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. David hat nun nicht mehr die Feinde vor Augen, die Feinde, die so böse sind, die mit solchem Unrecht und mit solcher Bosheit gegen ihn vorgehen, die ihm nach dem Leben trachten, sondern er hat den Herrn vor Augen, der ihm hilft, der sein Leben errettet. Er hat den Herrn vor Augen, der aus aller Not heraushelfen kann. Und er sagt darum, so will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen, Herr, preisen, dass er so tröstlich ist. David wusste, der Name des Herrn ist tröstlich. Er wusste, der Herr ist mein Trost. Und er hatte das erlebt. Er hatte das erlebt, nicht zuletzt auch durch Jonathan, wo Gott Jonathan gebraucht hatte, um zu David zu gehen, ihn zu trösten, ihn aufzurichten und zu stärken. Er erlebte Jonathan als seinen Tröster und als den, der ihn auf den großen göttlichen Tröster, auf den Herrn selber, hinwies. Und er hat nicht vor Augen, dass er sich weiter mit den Schwierigkeiten beschäftigen will, dass er in Zukunft von den Schwierigkeiten geprägt sein soll, sondern er hat vor Augen, so will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen, Herr, preisen. Das ist die Zukunftsperspektive von David. David wollte dem Herrn ein Freudenopfer bringen. David wollte den Namen des Herrn preisen. Was war die Realität in dem Moment? Die Leute von Ziph hatten ihn verraten. Der Druck stieg. Saul war ihm ganz nahe auf den Fersen. Aber er hatte die Gewissheit, vom Herrn geschenkt, gestärkt durch seinen Freund Jonathan: Der Herr errettet mich. Er erhält mein Leben. Und sein Ziel war nicht, sich in Zukunft weiter mit Saul zu beschäftigen, mit seinen Feinden. Die Feinde und die Schwierigkeiten und all seine Not hatte er dem Herrn hingelegt und gesagt: Du wirst fertig mit ihnen. Sein Ziel war, den Herrn zu preisen. Sein Ziel war, dem Herrn Freudenopfer zu bringen. Was ist unsere Einstellung? Was ist unsere Haltung? Und was ist unser Ziel? Ist unsere Einstellung und unsere Haltung wie die von David, dass wir dem Herrn alle Not, auch alles Warum, sagen, ihm hinlegen und auch die Schwierigkeiten und Nöte, die Probleme und Sorgen auf den Herrn werfen, ihm ganz geben, im Bewusstsein, du wirst fertig damit? Ist unsere Einstellung, dass wir uns ganz neu auf den Herrn ausrichten und er uns neu die Gewissheit ins Herz geben kann: Er erhält mein Leben. Er steht mir bei und sorgt für mich. Er errettet mich aus aller meiner Not. Und ist unser Ziel und unsere Ausrichtung, dass wir den Herrn vor Augen haben, Freudenopfer bringen, ihm unser Leben weihen, ihn preisen wollen, obschon es noch Schwierigkeiten gibt, obschon es noch große Bedrängnisse, und David lebte mitten darin, geben kann. Aber David wollte nichts mehr als dem Herrn Freudenopfer bringen, als den Herrn preisen, weil er wusste, Gott steht über allem.
Wenn manchmal Wege dir enden, Menschen dich blenden mit ihrem Tun, dann meinst du, nichts geht mehr weiter, alles wird scheitern, alles vergeht, dann blick auf ihn.
Menschen dich plagen, alle dir sagen, du bist hier falsch, dann denkst du, das Leben ist sinnlos, mir gibt es kein Trost, ich kann nicht mehr. Dann blicke hin zu dem Himmel, erkenne doch, Jesus erlitt für uns den Tod. Er litt viel mehr als alle Menschen dieser Welt. Wirf doch deine Sorgen auf ihn. Darum wirf doch deine Sorgen auf ihn.
Wie auch immer unsere Situation sein kann, lass uns diese drei Punkte vor Augen haben. Erstens, loslassen unsere Sorgen, unsere Schwierigkeiten, auch alles Unrecht, alle Not, alles Leid, loslassen und dem Herrn hinlegen, ablegen bei ihm. Und vom Herrn durch sein Wort ganz neu stärken lassen. Er hat uns erlöst, um seinetwillen, aus Liebe zu uns. Er hat uns erlöst. Weil er Sieger ist, haben wir den Sieg. Weil sein Name über allen Namen steht, steht seine Hilfe in unserem Leben, in jedem Lebensbereich. Weil der Herr unser Erlöser ist, weil Jesus Christus unser himmlischer Erlöser und Herr ist, können wir getrost sein. Der zweite Punkt also, diese Grundeinstellung haben und uns vom Herrn das neu schenken lassen, ja, du erhältst mein Leben. Du bist Gott, der mir beisteht. Und der dritte Punkt, uns freuen im Herrn. Unser Ziel soll sein, nicht, dass wir uns mit dem Negativen beschäftigen, nicht, dass wir uns mit den Feinden, die noch da sind, beschäftigen und uns von ihnen prägen und bestimmen lassen, von den Schwierigkeiten und Sorgen uns einnehmen lassen, sondern, dass wir dem Herrn ein Freudenopfer bringen, dass wir den Herrn vor Augen haben, dass wir ihn preisen, dass wir jeden Tag ihn preisen können, weil wir alle Sorge auf ihn werfen können, weil er alles weiß und kennt und auch ein offenes Ohr hat, dass wir ihm alles sagen können, weil er der Grund unseres Lebens ist und er durch seinen Namen und seine Kraft der Grund, dass uns sicher geholfen ist in jeder Situation. Freuen wir uns im Herrn. Und wollen wir uns freuen an jedem Tag und diese Freude auch ausbreiten? Der Herr will uns trösten durch sein Wort. Er will uns durch den Heiligen Geist, den Tröster, neu aufrichten. Und er möchte uns befähigen, dass auch wir Tröster werden. Tröster, so wie David, der das seinen Leuten vorsang, zur Ehre Gottes, der das seinen Leuten teilte und bezeugte, denen, die mit ihm in großer Not waren, denen, die nach ihm auch in großer Not waren und bis zum heutigen Tag, inspiriert vom Heiligen Geist, das Wort so zu uns spricht, auch wenn wir in großer Not sind. David wurde so vom Herrn gebraucht als Tröster, als Zeuge von Gottes Macht und von Gottes Eingreifen.
Die Menschen sehen ganz anders aus, wenn wir sie mit den Augen Gottes sehen. So fasse Mut und geh hinaus und lerne sie besser zu verstehen. Sie haben Sorgen wie du und ich und fühlen Angst und Einsamkeit. Dann wie Jesus und lass sie nicht im Stich. Kümmere dich um ihr Leid. weine mit denen, die weinen, und freue dich mit denen, die fröhlich sind. Sorg für die Großen und Kleinen, auch Jesus liebte jedes Kind. Die Menschen sehen ganz anders aus, wenn wir sie mit den Augen Gottes sehen. So fasse Mut und geh hinaus und lerne sie besser zu verstehen. Sie haben Sorgen wie du und ich und fühlen Angst und Einsamkeit. Sei dann wie Jesus und lass sie nicht im Stich. Kümmere dich um ihr Leid. Begleite sie auf ihren Halte die Hand, wo es nötig ist. Spreche von Gott und seinem Segen, von der Freiheit, die in Jesus ist. Begleite sie auf ihren Wegen und halte die Hand, wo es nötig ist. Spreche von Gott und seinem Segen, von der Freiheit, die in Jesus ist. Die Menschen sehen ganz anders aus, wenn wir sie mit den Augen Gottes sehen. So fasse Mut und geh hinaus und lerne sie besser zu verstehen. Sie haben Sorgen wie du und ich und fühlen Angst und Einsamkeit. Sei dann wie Jesus und lass sie nicht im Stich. Kümmere dich um ihr Leid.
Und wir haben den zweiten Tröster auch gesehen in unserer Geschichte, nämlich Jonathan, getrieben und erfüllt von der Liebe Gottes. Stellte er sich selber zurück, war bereit, auf David in seiner großen Not zuzugehen und ihm zu sagen, hab keine Angst, und sein Vertrauen auf Gott zu stärken. Sind wir solche Tröster? Gehen wir so auf unsere Mitmenschen zu? Oder geben wir einem Bruder, einer Schwester in Not, in Schwierigkeiten erst recht noch eines aufs Dach und drücken ihn oder sie noch etwas mehr runter? Ja, du musst nur richtig glauben, dann hilft Gott schon. Dann greift Gott schon ein. Du musst nur das und das halt anders machen oder besser machen. Dann wird Gott schon handeln. Wir sollen glauben. Wir sollen dem Herrn vertrauen. Aber merken wir gut, es liegt nicht einfach an unserem Glauben, dass der Herr wirkt. Natürlich, unser Glaube ist wie der Türöffner für das Wirken Gottes. Aber Gott wirkt um seiner selbst willen, weil er und sein Name über alle Namen steht, weil Jesus Sieger ist und weil er uns liebt und er uns zuerst geliebt hat. Deshalb wirkt Gott. Deshalb dürfen wir als Erlöste, als Kinder Gottes, auch diese Gewissheit von David haben, dass nichts und niemand uns vom Herrn und seiner Hilfe wegreißen kann, dass er da ist. Und diese frohe Botschaft, dass allen, die ihm vertrauen, die ihr Leben ganz dem Herrn hingelegt haben, unter dem Schutz Gottes stehen und die Hilfe und die Kraft Gottes erfahren können, diese frohe Botschaft wollen wir verkündigen und so zu Tröstern werden. Zu Tröstern in unserer engsten Umgebung, wie Jonathan den David gegenüber. Zu Tröstern und Zeugen der Kraft und der Hilfe Gottes, aber auch im größeren Stil. So wie David es durch diesen Psalm in der damaligen Zeit, danach und bis heute geworden ist. Was ist unsere Außenwirkung? Damit haben wir begonnen. Die Außenwirkung kann nur so sein, wie wir sie von David und von Jonathan gesehen haben, wenn unsere Innenwirkung entsprechend ist. Das heißt, wenn wir zulassen, dass der Herr durch sein Wort, durch den Heiligen Geist ganz in uns wirken kann, dann dürfen wir erleben, der Herr wirkt und bestätigt sein Wort und lässt uns seine Zeugen sein mit einer Außenwirkung, die trotz Not und Schwierigkeiten getrost und unverzagt sein kann, weil der Herr da ist, weil er uns liebt, um seinetwillen, um seines Namens willen. Wir lesen noch einmal Psalm 54 und wollen uns vergegenwärtigen, was alles der Herr uns durch dieses Wort gezeigt hat. Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Als die Männer von Ziph kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet. Vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott steht mir bei. Der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen, Herr, preisen, dass er so tröstlich ist. Denn du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für den vollkommenen Sieg, den du am Kreuz vollbracht hast. Wir preisen dich, dass du über allem stehst und danken dir, dass wir dir vertrauen, auf dich bauen und mit dir vorwärts gehen können. Bitte, Herr, lass uns dein Wort, deinen Geist in uns wirken lassen und schenk, dass wir auch die entsprechende Außenwirkung haben und Zeugen für dich sind. Danke, Herr Jesus Christus, dass du der Siegesheld bist. Wir wollen dir vertrauen und mit dir gehen. Amen.
Leben, das ist Freude, wir haben es selbst ausprobiert. Jesus lieben.